Man kann einen Bogen um jemanden machen. Oder man kann es wie Jesus machen. Wegen einer kleinlichen Nachkarterei verließ Jesus Judäa und wollte wieder zurück nach Galiläa. Doch um dorthin zu kommen, musste er durch Samarien. Er hätte auch einen Bogen um Samarien machen können. Das war damals so üblich. Aber Jesus machte das nicht, was üblich war, und alle machten. Er macht keinen Bogen um Samarien. Er geht mitten hinein. Das Gemiedene mied er nicht. Er überschritt die Grenze der jahrhundertealten, erstarrten Urteile, die sich in den Köpfen festgemacht hatten und von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Das alles hinderte Jesus nicht, nach Samarien hineinzugehen, in das Land, dessen Bewohner gestempelt waren von der Sünde, wie man so schön sagt, oder auch nicht eines ihrer verblichenen Könige und deren damaliger Bevölkerung. Jesus betritt also historischen Boden. Samaria war eine Stadt, die König Omri im 8. Jahrhundert vor Christus baute. Sie hatte ihren Namen von dem Berg, der nach seinem einstigen Besitzer Schemer Samaria hieß. König Omri hatte den Berg Samaria von Schemer für 2 Zentner Silber abgekauft, um dort eine strategisch günstig liegende Stadt zu bauen. An Samaria kam niemand vorbei. Omri nun lebte in der, wie es standardmäßig heißt, Sünde des Königs Jerobeam. Für Sünde sagt der Prediger Salomo Eitelkeit und Martin Buber übersetzt sie mit Tand. Die ganze Wortbedeutung wird am besten in dem Wort Abel ausgedrückt. Der Name heißt übersetzt das, was nicht trägt, das, was nichtig ist, weil es nicht trägt. Die Sünde des Jerobeam, wie man zu sagen pflegte, in der Omri, der Samaria baute, lebte, war also Abel, Tand, ein Tun dessen, was nichts ist, weil es nicht trägt. Man könnte auch sagen, Jerobeam und seine Nachfolger im Amt wie Omri und Ahab taten das Absurde. Davor sind heutige Politgrößen ja auch nicht gefeit. Und was war das Absurde, das sie taten? Was war diese Sünde? Sie wandten sich ab vom lebendigen Gott Israels, Jahwe, und neigten ihre Herzen einem anderen zu, dem Baal, und bauten ihm Altäre. König Ahab, der den feurigen Propheten Elia ertragen musste, heißt übersetzt: Bruder ist mir Gott der Vater. Und doch betete er den Gott Kanaans an, den Gott seiner Frau Isebel. In diesem Wort Isebel steckt auch das Wort Baal. Und Baal heißt auf Deutsch: Mein Bruder ist der Fürst, also Baal. Ja, was jetzt? Jahwe oder Baal? Man muss sich halt mal entscheiden. Geht Liebe so weit, dass man für sie den eigenen Gott und den Glauben an ihn aufgibt? Bei Ruth, der Moabiterin, war es so. Sie liebte Noomi, ihre Schwiegermutter. Für das Leben mit ihr gab Ruth alles her und hin, weil es echt für sie war und weil sie sich dieser Liebe mit Haut und Haaren hingeben wollte. Samaria wurde von den Juden in Judäa mit seinem Zentrum Jerusalem zum Synonym für den Abfall vom lebendigen Gott Israels. Darum haben die Juden, die in Judäa wohnten, keine Gemeinschaft mehr mit den Bewohnern Samariens. Das Tischtuch war zerrissen. Religion war trennende Kraft. Darüber hat man mit den Jahren vergessen, dass man ja eine gemeinsame Wurzel hat und eigentlich zusammengehört. Im Unsichtbaren sozusagen, in der Wurzel. Die Kraft des einstigen Segens schlummerte noch. Jesus also geht hinein ins gemiedene Land. Sünde, Urteile, Vorurteile, bewusste, unbewusste Ablehnung schrecken ihn nicht. Er begegnet Samarien und lässt sich müde auf einem historischen Stück Erde nieder, das bei Sychar, einer Stadt, liegt, etwa 10 Kilometer von der judäischen Grenze entfernt. Ein Stück Land, das an Jakob erinnert, mit einem nach ihm benannten Brunnen. Jesus musste das wissen, dass dieser Boden von einer heilvollen Geschichte erzählt, die stärker ist als alles, was danach kam. Stärker als alle Verirrung und aller Abfall. und alle Trennung. Er musste wissen, dass Segen auf Dauer stärker ist als Fluch und dass das hier auf diesem Flecken Erde zu spüren ist. Wessen wurde sich Jesus bewusst, als er dieses Stück Land aufsuchte und sich dort niederließ? Diese Geschichte wurde ihm bewusst. Als Jakob auf dem Sterbebett lag, ließ er Josef mit seinen beiden Söhnen Ephraim und Manasse aus Ägypten zu sich nach Israel rufen. In Ägypten hatte Josef als mächtiger Mann Asenath, die Tochter des Potiphar, geheiratet. Sie bekam zwei Söhne. Der eine hieß Manasse, was bedeutet, Gott hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Der andere hieß Ephraim. Der Name bedeutet, Gott hat mich wachsen lassen im Land meines Elends. Jüdischer Vater, ägyptische Mutter. Ist das ein Problem? Wenn es in der Bibel okay ist, dann doch auch bei uns, oder? Josef kommt also mit seinen beiden Söhnen zu seinem sterbenden Vater Jakob nach Israel. Der lässt es sich nicht nehmen, seine beiden Enkel zu segnen. Das ist ungewöhnlich, weil normalerweise nur der Älteste gesegnet wurde. Doch Jakob geht seinen eigenen Weg. Er segnet beide und komischerweise oder signifikanterweise den Jüngeren zuerst. Das war Ephraim. Dieser Segen des Jakob ist der Endpunkt einer wechselvollen Familiengeschichte, die Gott zum Besten gefügt hat. Die Familie, durch die Schuld der Brüder an Josef in ihrer Zukunft gefährdet, wurde von Gott zusammengefügt und zusammengehalten und durch den Segen des Jakob geheilt. Auf diesem Stück Land nun hat sich Jesus müde nach seiner Reise niedergelassen. Erinnerung an Jakob, an Josef, an geheilte Familie und erteilten Segen. So kann es sein. Schuld kann verwandelt werden durch die viel größere Kraft des Segens. Davon wusste Jesus. Und deshalb sagte er auch, segnet, die euch verfluchen. So sitzt Jesus auf verheißener Erde inmitten eines gemiedenen Landes. Er ist müde, ausgelaugt. Es scheint, dass in dem, wie es ihm da geht, sich das Nebeneinander von Judäa und Samaria widerspiegelt. Sie sind müde geworden nebeneinander und die schwelende Feindschaft hat ihnen jegliche Kraft geraubt. Es fließt nichts mehr. Es gibt keinen Austausch zwischen Hüben und Drüben. Man hat sich nichts mehr zu sagen. Alles ist wie tot. Es gehört nicht zusammen, was einen heilvollen Ursprung hatte. Müde setzt sich Jesus nieder. An diesem Punkt hier, auf diesem Flecken Erde, der an Jakob und Josef und geheilte Gemeinschaft erinnert, an diesem Punkt hier wird etwas heil werden. Sinnbild für erfüllte, ganze und heile Existenz ist der Brunnen. Er steht für erfülltes Leben mit all seinen unerschöpflichen Möglichkeiten. So nahe liegt manchmal beides beieinander. Die Müdigkeit lehnt sich an den Brunnen Jakobs, aus dem Heil, Segen und Zukunft kommen. Es war zur sechsten Stunde. Das Johannesevangelium ist da immer bei diesen Angaben sehr genau. Diese sechste Stunde nämlich hat es in sich. Es ist nicht nur eine Tageszeit. Johannes nimmt hier die Sterbestunde Jesu vorweg. Jesus starb zur sechsten Stunde und zeigt an, dass sein Versöhnungswerk hier vollendet ist, wie Gott seine Schöpfung am sechsten Tag vollendet hat. Die Zeit ist vollendet. Das Werk ist getan. Es wird vollbracht. Zur sechsten Stunde. Es soll gut werden. Schuld soll nicht größer als Liebe sein. Gott soll mit seinen unerschöpflichen Möglichkeiten neue Geschichte ermöglichen. In Jesus liegen Gottes Möglichkeiten verborgen wie das Wasser in diesem Brunnen. Geheilte Gemeinschaft schöpft aus ihm. So werden zwei eins. Durch Begegnung. Wie jetzt zwischen einer Frau aus Samarien und Jesus. Wir erfahren ihren Namen nicht. Es ist gut, dass wir den Namen der Frau nicht erfahren. So können wir in ihr alle sehen, deren Leben stockt, weil sie der tiefen Wahrheit ihres Lebens ausweichen. Wer will nicht von dem Wasser trinken, das nicht mehr durstig macht? Die Wahrheit liegt aber nicht im Äußeren, sondern im Inneren, im Ganzsein, im Heilwerden. in der Uneinigkeit mit sich leben, so zu tun, als gäbe es dieses oder jenes nicht oder als dürfe es dieses oder jenes nicht geben, weil ich das nicht will, weil es mich stört, das macht auf Dauer krank und kostet ungemein viel Kraft. So führt Jesus die Frau durch eine Frage an ihre tiefste Stelle. Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Da gesteht sie ihm ihr wechselhaftes Leben, das Wunden hinterlassen hat. So berührte Jesus mit seiner Frage die Sehnsucht der Frau nach Eins und Heilwerden. So spricht er auch hinein in die Geschichte sich meidender Länder und Menschen und hinein in die Geschichte jedes Menschen, um ihm die Quelle des Heils zu werden. Totes soll wieder lebendig werden. Auf der Zukunft soll ein Segen liegen und natürlich auch auf der Gegenwart. So entstand im gemiedenen Land Samarien auf einem heilvollen Flecken Erde neue Geschichte, die aus der Tiefe der Segensgeschichte Gottes sprudelt. Durch Christus, allein durch ihn. Wenn alles gut wird, kehrt dann Friede ein, der Schabbat, die Ruhe, der Shalom. Dann sind wir im achten Tag und alles ist gut. So viel für heute, bis morgen und bleibe behütet.